Jetzt geht es noch um Bewunderung und Wertschätzung. Erinnert euch, die was am ersten Abend da waren? Einer der vier Feinde unseres Herzens ist Neid und Eifersucht. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der damit nicht kämpft, mehr oder weniger. Neid ist immer dann da, wenn der andere erfolgreicher, schneller, besser, schöner ist wie ich. Und ich mir damit schwer tue. Wie erkenne ich Neid in meinem Herzen? Erinnert euch, ich erkenne, dass ich Neid habe, wenn ich mir darüber freue, wenn ein anderer, der erfolgreicher ist als ich bin, versagt oder verliert. Wenn mich das gefreut, dieser Zeichen, ich bin neidisch. Weil warum soll man sich freuen, wenn ein anderer versagt? Das ist ja völlig irrational. Wenn man sich darüber gefreut, ist ein Zeichen ja Neid. Und Neid und Eifersucht sind ungute Feinde, weil sie machen uns eher hässlich. Neid ist zwar irrational und trotzdem ist er so real im Leben. Und die einzige wirksame Gegenwaffe, um den Neid zu überwinden, ist, indem ich Anerkennung, Komplimente, Bewunderung gegenüber meinem Nächsten ausspreche, speziell dem gegenüber, den ich beneide. Erinnert sich, was ich gesagt habe, wenn du dann beneidest, dann geh hin und mach ein Kompliment, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Es wird dein Herzen gut tun. Und ich möchte heute Abend noch abschließen mit einer Botschaft aus dem Hohelied. Das ist ein Buch im Alten Testament. Wie viele von euch kennen das Hohelied? Ein Drittel würde ich sagen. Das Hohelied, übrigens, es war für Juden verboten zu lesen, bis sie 30 Jahre alt waren. Genauso wie das Buch Hesekiel. Das Hohelied war deshalb verboten, weil es sehr klar um Sex geht in der Ehe. Und es ist ganz poetisch, aber auch sehr kraftvoll beschrieben, wie schön er sie findet und sie ihn und wie schön Sex ist und so weiter. Darum haben sie es früher nicht lesen dürfen. Jetzt weiß ich genau, was heute auf die Nacht lässt. Und in dem Buch Hohelied, da geht es um zwei Personen, nämlich der König Salomon. Und der hat eine Geliebte, die er dann geheiratet hat, das war die Sulamit, das ist ihr Name. Und wenn du das Hohelied liest, kannst du eine Sache nicht übersehen. Die zwei Verliebten überschlauen sich gegenseitig mit Komplimente und Bewunderung und Wertschätzung. Und das ist eine Lektion, was man aus diesem Buch der Bibel lernen kann, nämlich sich gegenseitig wertzuschätzen und zu bewundern. Wenn ich das jetzt vorlese, wird der eine oder andere sagen, also das ist ein bisschen ein Widerspruch. Aber da darf man nicht vergessen, das ist vor 3000 Jahren geschrieben worden, das ist antike Literatur, zweitens ist poetisch und drittens ist im hebräischen Umfeld geschrieben, ist eine andere Kultur. Aber lesen wir mal, was er über sie sagt. Hohelied Kapitel 4, Vers 1, ich lese ihn mal vor. Da redet er jetzt über sie. Ehemänner müsst zulassen, so müsst ihr mit einer Frau reden. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Wichtig, dass man das der Frau sagt, die bei mir ist. Kannst nicht sagen, ich habe vor 20 Jahren gesagt, es war gut wieder einmal. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter einem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Spätestens da haut sich da eine runter, wenn du dir das sagst. Aber das ist, was ich meine. Das ist poetisch. Du kannst ja schon andere Worte verwenden. Es ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme hervorkommen. Jeder Zahn hat einen Zwilling. Wenn es nicht stimmt, sag's nicht. Keinen von ihnen fehlt. Wie ein karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinen Schleier hervor. Dein Hals ist wie ein Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausende Schilde hängen daran, alle Schilde von Helden. Deine zwei Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge von Gazellen, die in den Lilien weiden. Und so bewundert er sie in poetischer Sprache. Er findet keine Worte zu beschreiben, wie schön und wie besonders sie ist. Jetzt seid ihr dran, Weiberleid. Das ist, was sie über ihn sagt. Hohelied 5, Vers 10. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Dattelsprissen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet, seine Zähne festsitzend in der Fassung, seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt, seine Lippen Lilien, triefen von flüssiger Myrrhe. Und dann sagt sie zum Schluss noch zu ihm im Vers 16, sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Das heißt, sie spricht so über ihn. Und wenn man etwas von dem Buch lernt, mal abgesehen von der Sprache, von der Poesie, lernt man Folgendes. Gegenseitige Bewunderung und Wertschätzung ist nicht nur fürs Eheleben wichtig, sondern für das Gemeindeleben überhaupt. Eine Ehe soll idealerweise eine Gemeinschaft der Liebe sein. Jede Kirchengemeinde soll idealerweise eine Gemeinschaft der Liebe sein. Und der Grund, warum es oft nicht so ist, ist ein ganz einfacher. Weil wir geben Neid und Eifersucht in unseren Herzen Raum und verweigern uns gegenseitig Bewunderung und Wertschätzung zu geben. Und die Botschaft für diese Stunde ist, was das nächste da, glaube ich, Simon, wenn Bewunderung und Wertschätzung verloren gehen, dann geht die Liebe verloren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn Bewunderung verloren geht, wenn ihr euch nicht mehr bewundert, dann weiß ich was, da ist keine Liebe mehr. Das lernen wir von der Bibel. Und wenn man Liebe überhaupt messen kann, dann vielleicht auch an diesem Kriterium, wie viel, ich rede jetzt einmal für Ehepartner, wie viel Bewunderung und Komplimente machst du deinem Ehepartner? Das wird entscheiden, wie viel Liebe in deiner Beziehung ist. Und allgemein, jetzt abgesehen, du musst nicht verheiratet sein, um das zu tun, wie viel Wertschätzung drückst du deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Kollegen aus? Und wo das fehlt, gibt es keine Liebe. Wo Wertschätzung und Bewunderung fehlt, da geschieht Folgendes. Es baut sich Distanz auf, das stimmt in Ehen und das stimmt auch in Firmen und in Familien. Es findet eine Entfremdung statt, man wird sie immer fremder. Man redet übereinander statt miteinander. Typisches Zeichen. Man fängt an, ein bisschen seine eigenen Wege zu gehen. Da tue ich das und nicht tue ich das. Kritik wird wichtiger als Lob. Und Eigeninteresse wird wichtiger als das Miteinander. Das Problem ist bei den Sachen, das geht meistens schleichend vor sich. Das merkst du am Anfang gar nicht. Und auf einmal beitelst du dir und sagst, wo sind wir eigentlich angelangt? Und wisst ihr, was einer der Gründe ist? Ihr habt euch gegenseitig nicht mehr Bewunderung ausgesprochen. Und dann wird das immer kälter. Die Liebe erkaltet. Und es kann sein, dass du merkst, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, über die letzten Monate, Jahre, es hat sich ja Distanz aufgebaut. Übrigens, was ist Liebe eigentlich? Liebe ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Beziehung. Und übrigens, was ist Sünde? Sünde ist nichts anderes wie Entfremdung oder Zerstörung von Beziehung. Drum ist Sünde, die erste Sünde ist, wo sich der Mensch entfremdet hat von Gott. Wo der Mensch gesagt hat, Gott, du kannst mir gestohlen bleiben. Die Beziehung ist zerbrochen. Das ist Sünde. Wo Beziehungen zerbrochen. Und was arm ist, wisst ihr, was automatisch geht? Da brauchen wir uns nicht anstrengen, ist Beziehungen zu vernachlässigen. Das geht automatisch. Wenn wir das nicht bewusst machen, dann gehen wir so unsere Wege und man geht halt dann die eigenen. Und das geht von allein. Es ist die Liebe, die uns zwingt, immer wieder auf den anderen zuzugehen, Bewunderung auszusprechen, auf den anderen zu schauen. Und das nächste, Simon, der erste Streit, was wir jetzt im Hohelied lesen, zwischen diesen zwei Leuten, der Salomo und die Sulamit. Da lesen wir nämlich in den ersten drei Kapiteln, da gibt es nur Komplimente, Bewunderung, nach und nach. Im Kapitel 4 und Kapitel 5 vielmehr, haben wir dann den ersten Streit. Und es ist faszinierend, die Bibel zeigt uns, wie man mit einem Streit umgehen soll. Mit einem Konflikt. Und da ist Folgendes, in den ersten drei, vier Kapiteln haben sie geheiratet. Du kannst es selber durchlesen dann daheim. Im fünften Kapitel sind sie schon verheiratet, sie sind benannt und alles. Und dann kommt er heim zu seiner Geliebten und dann geschieht Folgendes. Er steht vor der verschlossenen Tür und im Hohelied Kapitel 5, Vers 2 steht, ich schlief, aber mein Herz war wach, horch, mein Geliebter klopft. Und dann lesen wir, er sagt zu ihr, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Was probieren heute? Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken sind voll vom Tropfen der Nacht. Hat es gekränkt oder was? Vers 3. Jetzt, das ist, was sie sagt. Sie liegt schon im Bett rein, im Zimmer. Er klopft und ist nass, was weiß ich. Und dann sagt sie, ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen. Wie soll ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße schon gewaschen. Wie soll ich sie wieder beschmutzen? Mit anderen Worten, du liegst schon im Bett, kannst mir gestohlen bleiben. Und sie sagt, die haben mich schon ausgezogen. Ja, das war ja mal wurscht gewesen. Und die Frage ist, wie geht man dann mit so einer Situation um, wenn ich mich nach Beziehung sehne und der andere blockt auch? Das ist genau, was hier geschieht. Der König Salomon, der hätte eine Option gehabt, hätte die Wachen holen können und sagen, aufbrechen, das tut sie mir nicht mehr. So wie der John Wayne ein bisschen rein und sagt, Dirndl, das tut mir nicht mehr. So haut es nicht hin. Aber er tut ganz was anderes. Und das möchte ich dann durchgehen, wie man in einem Konflikt biblisch umgeht. Es ist faszinierend, was man aus der Geschichte lernt. Es ist, was mich so fasziniert am Wort Gottes, kannst du das nächste da, Simon? Das, was so einzigartig ist an der Bibel ist, Gott erklärt uns in der Bibel nicht nur, wie wir erlöst werden von Sünde und wieder versöhnt mit Jesus leben können. Die Bibel erklärt uns auch, wie wir täglich in den zwischenmenschlichen Beziehungen leben können. 2. Timotheus 3,16, ganz ein wichtiger Vers, die 3,16, ihr müsst euch merken, Johannes 3,16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das heißt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist nicht irgendein Wort, das ist Gottes Wort. Und es dient dazu, uns zu überführen, uns zu ermutigen, uns zu korrigieren. Und das Schönste dabei ist, Gott sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern er gibt uns die Kraft, das zu tun. Das haben wir am ersten oben bereits besprochen, wo dieses Thema war. Aber jetzt schauen wir da eine, der rechte Umgang im Streit. Und da haben wir eine Geschichte im Hohelied. Ich habe da übrigens von einem gewissen Jürgen Fischer, ich kenne den nicht, habe ich eine Serie angehört über das Hohelied. Und der hat da 9 Punkte aufgezählt, die habe ich mehr oder weniger übernommen, ein bisschen anders. Aber das hat mir sehr gefallen, was er da, wie er das ausgelesen hat. Und die 9 Punkte aber, das ist die erste Lektion, 2. bis 9, manchmal so Punkte, die vergisst man. Darum redet die Bibel immer in Geschichten. Weil Geschichten merkst du viel leichter. Drum dazu ist deinen Kindern, weißt du, wenn ein Kind 5, 6 Jahre alt ist, dazu ist auf der Nacht vielleicht eine gute Nachtgeschichte, dazu ist auch nicht systematisch so Punkt 1 ist das, Punkt 2, Punkt 3, sondern du erzählst eine Geschichte. Weil Geschichten merkt man sie. Nicht so systematische Punkte. Und ich möchte jetzt die 9 Lektionen anhand dieser Geschichte erzählen. Wie geht man mit einem Streit recht um? Es geht hier zwar um einen Ehestreit, aber das gilt, die Prinzipien gelten für jeden Streit. Die erste Lektion, die wir lernen, ist, und zwar im Kapitel 5 und Vers 5 lesen wir, nein, Vers 6. Ich öffnete meinen Geliebten, sie hat sich dann nochmal überlegt, aber mein Geliebter hat sich abgewandt und er ist weitergegangen. Die erste Lektion ist, kannst du nochmal zurückgehen, Simon, fange keinen Streit an, geh einfach einmal weg. Da gibt es einen wichtigen Vers im Sprüche 17, Vers 14. Sprüche 17, Vers 14 lernen wir, wie einer, der Wasser entfesselt, der Wasser loslässt, so ist der Anfang eines Streits. Bevor also der Rechtsstreit losbricht, lass ab. Das heißt, bevor ein Streit richtig losgeht, ist es gescheiter, einmal weiterzugehen. Wisst ihr, was das Gute beim Streiten ist? Ja, das, du merkst, wann er kommt. Es ist der Moment, wo die Enttäuschung, weil der andere hat dich verletzt, in Zorn und Aggression übergeht, wo die Temperatur steigt, du merkst, jetzt wird es kritisch. Also du merkst, wann er kommt, ist das Gute. Was tust du dann? Geh einfach einmal weiter. Fang keinen Streit an, das tut der. Das tut der Salomon. Die zweite Lektion, als der Enttäuschte, der Salomon in dem Fall war der Enttäuschte, der Mann im Streit, begegnet dem anderen mit Liebe. Das ist ganz lieblich beschrieben da. Und zwar im Hohelied Kapitel 5, Vers 4. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe, meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte in die Griffe des Riegels. Das ist zum einen poetisch, zum anderen muss man verstehen. Früher war das so, du hast keine Visitenkarten gehabt, die haben es vor 3000 Jahren noch nicht gehabt, dass du gewusst hast, dass du da warst. Aber der hat zum Beispiel eine Myrrhe im Sack gehabt oder anderes Gewürz. Und der Geruch, wenn der am Griffe war, da hat der andere gewusst, der war da. Das ist einfach kulturell, das kann man nachlesen. Ganz interessante Sache. Und Myrrhe im Hohelied ist ein Symbol für Liebe. Das heißt, obwohl sie ihn abgewiesen hat, hinterlässt er ein Zeichen der Liebe für sie. Er deckt es nicht auf, er macht es nicht fertig, sondern er geht weiter und hinterlässt ein Zeichen der Liebe. Sprüche 17, Vers 9 haben wir schon gesagt. Und die zweite ist dann, was ich jetzt gerade gesagt habe, Sprüche 17, 9. Wer Vergehen zudeckt, der strebt nach Liebe. Das heißt, Liebe deckt nicht immer auf, Liebe deckt auch zu. Und es ist noch nicht Versöhnung. Wegen denen sind sie noch nicht versöhnt, aber es ist ein guter Anfang. Was dann geschieht ist, im Hohelied Kapitel 5, nachdem sie gemerkt hat, jetzt ist er weg, er ist auch hart, er ist nicht mehr da. Im Vers 6, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hat sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreiften. Sie schlugen mich und verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Squand. Was heißt das? Und das ist die dritte Lektion, die wir haben. Überlasse Gott das Gericht über falsches Verhalten und Sünde. Das heißt, wo du in einer Beziehung verletzt wirst, schlag nicht mit gleichem zurück, du hast mir das und dann tue das ich auch, weil das hast verdient, sondern überlasse es Gott, mit dem anderen umzugehen. Schaut, unser Gott ist ein Gott, der Sünde gerne vergibt, aber Gott ist auch ein Gott, der uns erzieht. Und Sünde bleibt nicht ohne Konsequenz. Und da in dem Fall sagt Salomon, ich tue nicht Gleiches mit Gleichem zurück, ich gehe weiter und Gott wird sich um den anderen kümmern. Ganz eine wichtige Lektion, die man lernen soll im Streit. Ich muss mich nicht selber rächen oder Rechenschaft hervorbringen, sondern ich kann es einmal Gott überlassen. Ich mache ein bisschen auf. Wenn du zu kalt wirst, sagt es mir, es geht, zeigt es auf, dann mache ich wieder zu. Dann die Sulamit, die sucht nämlich ihren geliebten Hirte, aber sie wird geschlagen. Das heißt, sie bezahlt einen Preis dafür. Es ist auch so, wenn sich ein, auch in der Ehe, wenn du dich vom Partner distanzierst, verlierst du den Schutz deines Ehepartners. Das heißt, du leidest Schmerz. Den Schutz verlierst deines Partners. Das lernen wir genau da. Sie hat ihn abgewiesen, er ist weitergegangen, sie hat den Schutz verloren. Die vierte Lektion, die wir haben, lass dir helfen. Auf dem Weg, auf der Suche nach ihm, lesen wir im Hohelied 5, Vers 8, sie trifft da ein paar Weiberleiter auf der Straße. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihn ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe? Was hat dein Geliebter einem anderen, Fragensetzer? Was hat dein Geliebter einem anderen voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einen anderen Geliebten voraus, dass du ihn so beschwörst? Die Sulamit macht das Nächste, sie wendet sich an andere Frauen und bittet sie um Hilfe. Es ist nicht verkehrt, um Hilfe zu bitten, wenn du Probleme hast in deiner Beziehung. Im Hohelied, interessanterweise, da liest man manchmal, das sind die Kleinigkeiten, was in Beziehungen reinkennen. Das Hohelied nennt es die kleinen Füchse. Kapitel 2, Vers 15 zum Beispiel steht, fang uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Es ist ja bei Streit ein Ehen, wenn du zurückdenkst, ist halt meistens ganz klein angefangen, die kleinen Fuchs. Und die zerstören den ganzen Weinberg. Das heißt, es ist gut, wenn man Hilfe beansprucht und da braucht man sie nicht schauen. Ein Freund von mir, der ist inzwischen leider geschieden, hat einmal gesagt, ich rede prinzipiell nicht mit meinem Freund über meine Ehe, weil das hat mit denen nichts zu tun. Aber ich weiß nicht, ob das weise ist, weil manchmal ist ein Rat sehr hilfreich, vielleicht nicht immer, aber manchmal kann man, das Problem ist das, meistens suchen Menschen erst Hilfe, wo eigentlich alles schon gespaut ist. Gerade in Ehesachen. Wenn alles schon kaputt ist und alles schon, dann suchen sie Hilfe und dann ist oft auch nicht mehr viel drin, sage ich ja so. Es ist gut, wenn man die Hilfe dann sucht, wenn noch keine Katastrophe da ist. Und die meisten kleinen Probleme kann man eigentlich gut lösen. Und dann die Töchter Jerusalems, das sind gute Seelsorger, sie stellen eine Frage. Sie sagen es, was hat dein Geliebter einen anderen voraus? Der Seelsorger soll Fragen stellen in erster Linie. Und dann sagt sie im Vers 10, und da schwärmt sie jetzt von ihrem Wirblät. Da sagt sie, sie fragen, ja, was hat dein Geliebter? Wieso suchst du denn so? Mein Geliebter ist weiß und rot, er ist hervorragend unter Zehntausenden. Und dann beschreibt sie in der ganzen Liste, was er alles Besonderes ist. Ja, Frage an dich. Für die, die was verheiratet sind und du hast vielleicht gerade Streit mit deinem Ehepartner. Wenn dich heute wer fragt, was ist dein Mann für ein Typ? Oder wenn es das Mann, was ist deine Frau für ein Typ? Was sagst du? War das, was sagst du, eher, ich meine, wenn man gut ist, ist es ja nicht so schwierig, aber wenn man im Streit ist, ist das, was ich sage, dann positiv oder negativ? Oder sagt man einmal immer nachdenken jetzt? Rede ich mehr über das Gute oder das Schlechte? Ich war bekannt, ist einmal zu mir gekommen und die haben echt Probleme in der Ehe gehabt, da war es auch schon ziemlich tragisch. Aber er hat nur geschimpft über sie. Dann habe ich gesagt, wenn du wirklich willst, dass es gut wird, dann musst du aufhören, schlecht über sie zu reden vor anderen Menschen. Er hat zwar gesagt, ja, sicher schon irgendwann, aber er hat es weitergemacht. Ich habe dann gefragt, warum er es auch noch tut und kurz darauf sind sie geschieden. Und darum die fünfte Lektion. Im Streit denke an die guten Dinge des anderen. Weißt du, wenn man gut ist, ist es ja nicht schwierig. Aber im Streit, das ist eine gute Sache, was wir da lernen vom Hohelied, an die guten Seiten des anderen zu denken und weiter gut über ihn zu sprechen. Weil indem ich das tue, entsteht der Wunsch nach Zweisamkeit. Wenn du über den anderen dann nur negativ denkst und redest, dann wird die Distanz immer größer. Und darum, gerade in Zeiten des Streits, wie auch sie dann tut, sie gibt ihm nur Komplimente, es ist alles nur gut. Und indem sie das tut, entsteht in ihr der Wunsch, mit ihm beisammen zu sein. Und darum, wenn du im Streit liegst mit jemandem, merkt er bitte Folgendes, es ist ganz hilfreich. Denk an all die Eigenschaften, die du schätzt und bewunderst. Und du wirst anfangen, über die Person anders zu denken. Was auch eine Hilfe ist, redest du mit der Person oder redest du nur noch über die Person? Es ist besser, nicht über die Person zu reden, sondern mit der Person zu reden. Das sind einfach so Hilfen, das lernt man alles aus der Bibel. Das ist faszinierend, wie Gott uns da hilft, in guten Beziehungen zu leben. Dann ist noch eine interessante Passage im Hohelied 5, Vers 16. Da sagt sie dann, sein Gaumen ist Süßigkeit, alles an ihm ist begehrenswert, das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, die Töchter Jerusalems. Und dann Kapitel 6, Vers 1. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Jetzt fragen sie ja, wo ist er eigentlich hingegangen? Weil sie hat ja gefragt, helft mir suchen. Wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Und dann sagt sie im Vers 2, Kapitel 6, Vers 2, mein Geliebter ist in seinem Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten. Die werden sich denken, so komische. Sie sagt uns, helfen wir ihn suchen und sie weiß genau, wo er ist. Warum sagt sie das da, oder? Weil, ich glaube, die Distanz war innerlich. Und sobald du innerlich beginnst, gut über den anderen zu denken und zu reden, hast du die Distanz bereits überwunden. Du bist innerlich wieder bei ihm. Und es ist zum Beispiel am Neuen Testament die berühmteste Geschichte wahrscheinlich, ist der verlorene Sohn, die meisten kennen. Wo der Vater hat zwei Söhne, er liebt beide. Ein Sohn will das Erbe, bevor der Vater überhaupt gestorben ist. Haut ab, verschwendet das ganze Geld und so weiter. Und dann, wie er nichts mehr hat, wie er fast verhungert, kommt er zurück. Und der Vater sieht ihn von Weitem, läuft ihm entgegen, umarmt ihn, kleideten und hat ein Riesenfest, dass der Sohn wieder da ist. Was wir von der Geschichte lernen ist, nur der Sohn hat sich vom Vater entfernt. Die Liebe des Vaters ist immer dieselbe geblieben. Die hat sich nie geändert. Nur der Sohn hat diese Liebe nicht erfahren können, weil er selber vom Vater weggegangen ist. Und wisst ihr, die Liebe Gottes gilt für jeden von uns gleich. Er hat jeden von uns gern. Die Frage ist nur, wenn wir nicht zu ihm kommen, dann erleben wir die Liebe nicht. Und das ist der Punkt. Hans-Joachim Eckstein hat auch so schön geschrieben, da hat er, mögen wir uns auch 1000 Schritte von Gott weg entfernt haben, es bedarf dank der Liebe Gottes nicht mehr als einen einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukehren. Vielleicht bist 10 Jahre vor Gott weggelaufen, hast dich nicht um ihn gekümmert, du brauchst dich nur umdrehen und da ist er. Weil seine Liebe für ihn immer gleich ist. Dann haben wir die 6. Lektion im Streit. Der verletzte Liebhaber hat sich nicht zurückgezogen. Wir lesen da, im Vers, Kapitel 6, Vers 1, Vers 2, mein Geliebter ist in seinem Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Er ist da und hat auf sie gewartet. Ich muss ehrlich sagen, persönlich, das fällt mir am schwersten. Wenn ich zum Beispiel mit einer Lore oder so streite. Ich bin jemand, der den Streit eher aus dem Wege geht. Aber ich gehe nicht nur dem Streit aus dem Weg, sondern ich ziehe mich von ihr zurück. Denke, wenn sie so blöd ist, dann soll sie auch merken, dass ich auch nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Das heißt, ich gehe nicht nur dem Streit aus dem Weg, sondern ich ziehe mich, entferne mich von ihr. Aber eigentlich ist das nicht sehr klug. Wir lehnen da vom Hohelied, der hat das nicht da. Der ist immer da geblieben, wo er hingehört. Und sie hat genau gewusst, wenn ich zurückkomme, weiß ich, wo er ist. Er hat sich nicht von ihr entfernt. Ist eine gute Lektion zu lernen. Und da brauche ich auch Jesus, weil mein Stolz ist zu groß, dass ich mir denke, na, man ist verletzt und der Stolz ist verletzt und sagt, na, das hat sie jetzt nicht verdient, sie soll das genauso gespielt wie ich und so weiter. Aber er tut das nicht. Das lernen wir aus der Bibel. Die 7. Lektion ist dann, es wird nicht nachgetragen. 7. Es wird nicht nachgetragen. Interessant, wie reagiert Salomon, nachdem sie zurückkommt. Wir lesen dann im Kapitel 6, Vers 4, sagt er zu ihr einfach, schön bist du, meine Freundin, wie Dirze, anmutig wie Jerusalem, furchterregend wie Kriegsscharen. Ja, da muss man wieder die Sprache verstehen, weil er redet über Jerusalem und über Kriegsscharen. Jerusalem, Städte stehen in dieser Sprache für Eleganz. Kriegsscharen spricht für Stärke. Und indem Salomon diese Ausdrücke verwendet, sagt er ihr, dass sie ein eigenständiges, starkes und ein schönes Gegenüber ist. Und ihr Fehlverhalten hat in seinen Augen nichts von ihrer Schönheit genommen und nichts von ihrer Stärke. Sie muss jetzt nicht unterwerfen und betteln, dass er so eine Donomio nimmt, sondern er bestätigt sie in ihrer Stärke und ihrer Schönheit. Und das ist eine ganz wichtige Lektion. Wir dürfen den Fehler des Partners nicht verwenden, um ihn fertig zu machen. Dein Partner macht Fehler, so wie du. Leider tun wir dann oft so, dass wir sagen, jetzt hat er mir das an, und jetzt gebe ich es ihm zurück mit dem. Sondern im Gegenteil, ihm, dem anderen, den Wert und die Würde zusprechen, wie am ersten Tag. Salomo spricht zu ihr genauso, wie er zu ihr gesprochen hat in der Hochzeitsnacht. Das ist der Schlüssel. Dann die 8. Lektion. Die 8. Lektion ist, Versöhnung kann man nicht erkaufen. Ein ganz interessanter Vers. Nachdem sie zu ihm zurückkehrt und er sie bestätigt, sagt er dann zu ihr im Vers 5, wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gilead herunterhüpfen. Er sagt, schau mich nicht so an, weil wenn du mich so anschaust, will ich mit dir gleich ins Bett gehen. Und was wir daraus lernen, ist das, bei Versöhnung ist Sex nicht das Wichtigste. Es ist eine Gefahr, ist nämlich, wenn man sich versöhnt und man das nur durch Sex macht, jetzt in der Ehebeziehung, dann kann entstehen, dass der andere glaubt, ich kann mir Versöhnung ja kaufen. Ich habe mal mit einem Dirndl geredet, der in einem Rotlichtviertel gearbeitet hat, wo, dann habe ich gefragt, wie sie das aushält, jeden Tag mit den perversen Männern zu schlafen. Er hat sich gesagt, die einzige Genugtuung, die man hat als Prostituierte, ist, zu wissen, der Mann kriegt nicht alles, was er will. Er muss dafür bezahlen. Das ist meine Genugtuung. Und Adam Salomon will da keinen Sex, sondern er will nur versichern, dass er sie um ihretwillen liebt. Sie kann und sie muss sich nichts erkaufen. Er liebt sie einfach, weil sie ist und nicht, weil sie was tut. Und er versichert ihr nochmal, wie einzigartig sie ist. Und dann die neunte und die letzte Lektion. Ich nenne es, übernimm die Verantwortung für Fehler und mach es wieder gut. Wir lesen dann im Vers 11 und 12 wiederum, in den Nussgarten ging ich hinab, um die jungen Triebe des Tales zu besehen, um zu sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Granatapfelbäume blühen und so weiter. Ich setzte mich, ich weiß nicht wie, mein Verlangen auf die Prachtwagen meines edlen Volkes. Wiederum sehr poetisch, auch schwierig zu verstehen, wenn man es nicht ein bisschen studiert. Was sie damit sagt ist, ich ging in den Nussgarten, wie bei der Hochzeitsnacht, das Bild vom Garten, und sagt dann, ich weiß nicht wie, aber mein Verlangen ist wieder neu entfacht für mein Gegenüber. Und das ist das Schöne, wenn man sich auf das einlässt, man weiß gar nicht genau wie, entsteht eine neue Tiefe der Beziehung, die man vorher gar nicht kannte. Und spätestens an diesem Punkt ist jeder Streit zu Ende. Und darum, das Gute an einem Streit, kannst du das nächste Jahr für dich, jeder Streit beinhaltet eine Chance. Nämlich, dass die Beziehung sogar noch tiefer werden kann als davor. Manchmal findet man erst in einem Streit, wo man ihn richtig durchlebt, zur ersten Liebe zurück. Und darum sollte man zum einen versuchen, Streit zu vermeiden. Brauchst nicht Streit suchen, damit es besser wird. Das ist ein Unsinn. Aber wenn man streitet, dann soll man weise sein, wie man damit umgeht und den Streit nutzen, um die Liebe des Partners neu zu entdecken und zu erkennen. Und dann noch ein letztes, dann bin ich fertig. Nämlich Jesus, unser Bräutigam, nenne ich es. Für die, die die Bibel nicht lesen, ist es wahrscheinlich neu. Für die, die die Bibel lesen, ihr wisst es. Im Neuen Testament wird Jesus manchmal als der Bräutigam dargestellt und die Gläubigen sind die Braut. Das ist ein Bild für Jesus, für Gott und den Menschen. Gott wird manchmal genannt der Vater, sehr oft. Manchmal wird Gott dreimal im Alten Testament Mutter bezeichnet. Manchmal wird Gott Freund genannt, manchmal Bruder und manchmal wird Gott der Bräutigam genannt und wir die Braut. Das heißt, wir sind mit Christus verheiratet. Darum übrigens die Nonnen oder Diakonissenschwestern haben einen Ehering, weil sie sind mit Christus verheiratet. Das ist das Bild aus der Bibel. Und Jesus als der Bräutigam, er sehnt sich nur nach dir. Eins noch, ich habe mich in den letzten Wochen ein paar Mal gefragt, aus verschiedenen Gründen, habe ich mich gefragt, kannst du weiter tun, Simon, was ist eigentlich in meinem Leben unaufgebbar? Und ich habe, du kannst das einmal ganz praktisch machen, frag dich einmal, wenn du heimkommst, wenn ich nur drei Dinge für mein Haus behalten würde, könnte, was würde ich alles aufgeben und welche drei Dinge würde ich behalten? So nachdenkst du, ja, mein Haus, was gehaltet die? Was ich gehaltet, ich mache meine zwei Biben, mein Englisch und mein Deutsch. Weil die habe ich schon so angekratzelt, die Idee, um die war mir gut leid. Das ist meine Bibel, weil sie mein Lebtag gehabt haben, angeschrieben haben und ich kenne. Das ist eine emotionale Sache. Der Laptop ist mehr eine praktische Sache, aber der war gut. Die Turnski, Kletterausrüstung oder sowas, das war nicht schlecht. Das sind so die kleinen Dinge, aber sich dann fragen, was wären die drei Dinge, die wesentlichen Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eins, wo ich konnte mir es nicht mehr feststellen, ohne zu leben, ist Jesus Christus. Ich konnte mir es ehrlich keinen Tag feststellen, ohne ihn zu leben. Paulus hat einmal gesagt, mein Leben, das ist Christus. Und ich müsste lernen, wenn ich es anders sage. Dann ist die Beziehung zu einer Lore. Solange sie sein darf und ich sein darf, kann ich mir es auch nicht anders feststellen. Und solange ich gesund sein darf, meine Berg, was mich auch gefreut. Wenn ich einfach so nachdenke, was, ohne was konnte ich nicht leben? Ich denke mir auch, was ist am Dauernhof? Was ist bei uns unaufgebbar? Der Kletterturm, der ist aufgebbar, den brauchen wir nicht. Viele Dinge, die wir nicht brauchen. Aber wisst ihr, was unaufgebbar ist? Am Dauernhof und als Christen ist unaufgebbar, dass wir uns treffen und auf Jesus hören und miteinander beten. Wenn wir das aufhören, haben wir alles verloren. Das ist unaufgebbar. Was für uns wichtig ist, dass wir Friedensstifter sind und andere von Jesus erzählen. Wenn wir damit aufhören, dann haben wir alles verloren. Das ist unaufgebbar. Ob wir das Haus haben, das ist nicht so wichtig. Das ist alles aufgebbar. Dass wir treu bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und der Geschwister, im Brotbrechen und im Gebet, das ist unaufgebbar. Wenn wir das aufgeben, haben wir alles aufgegeben. Haben wir alles verloren. Und dann noch ein allerletzter Gedanke. Nächster Name, und das ist etwas gewaltig Schönes. Wisst ihr, was für Gott unaufgebbar ist? Das ist mein letzter Gedanke. Was ist für Gott unaufgebbar? Wenn du Gott fragen wirst, Gott, was gibt es, ohne dem du nicht leben kannst? Weißt du, was Gott sagt? Du, ich kann ohne dich nicht leben. Du und ich, wir sind für Gott unaufgebbar. Im Römer Kapitel 8, 31, 32, steht schon schön, Gott ist für uns, wer kann da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Das heißt, Gott hat gesagt, ich gebe alles, was ich bin und habe, damit ich dich gewinne. Das heißt, für Gott bist du unaufgebbar. Und das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Und um dich zu gewinnen, hat Gott sein eigenes Leben in Jesus hingegeben. Ohne dich will er nicht leben. Für Gott bist du unaufgebbar. Und das ist die Botschaft, die wir Menschen sagen wollen, damit sie gerettet werden und zum Glauben an Jesus finden. Das ist, warum wir ABS machen. Das ist, warum es einen Dauernhof gibt. Und das ist, wofür mein Herz schlägt. Das wünsche ich mir für alle Menschen. Es ist das Schönste, was dir passieren kann, wenn du Jesus kennenlernst. Es gibt nichts Größeres. Ich möchte nur beten. Lieber himmlischer Vater, es ist einfach so gewaltig zu sehen, dass wir für dich unaufgebbar sind. Du bist wie der Bräutigam, der uns nachgeht, der auf uns wartet, der uns liebt, der uns ermutigt, der sein Leben für uns gibt. Und Herr, so will man niemand von uns dieses Angebot versäumen und zurückkehren zu dir, heimgehen zum Vater, da wo wir hingehören. Denn zu dir gehören wir, du bist uns, Herr. Dafür danke dir. Herr, danke für die Menschen, die auch jetzt wieder gekommen sind, jeden Einzelnen. Herr, du kennst unsere Nöte. Du weißt um unsere Beziehungen, da wo es nicht gut geht. Du weißt, wo wir Tränen weinen, wo wir verzweifelt sind, wo wir enttäuscht sind. Herr, wir wissen, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft, deine Liebe. Wir haben es selber nicht. Herr, ich bete, dass wir vergeben können und anderen vergeben und Vergebung annehmend. Ich bete, Herr, dass wir Anerkennung und Wertschätzung aussprechen und ausdrücken den anderen gegenüber, damit nicht der Neid überhand nimmt und die Gier. bete, Vater, dass wir durch deine Liebe großzügige Menschen werden, die was ein Segen sind für andere. Und dass wir über uns hinausschauen können und auf den anderen und auf dich sollen. Vater, nur du kannst uns das schenken, selber kriegen wir es gar nicht. Wir erbitten das von dir und dürfen erwarten, dass du uns das schenkst, weil du ein großer Gott bist. Danke dir jetzt für die Abende, danke dir für deine Liebe zu uns und Herr, sprich uns an, jeden Tag neu. Egal, wo wir stehen und was wir tun. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen.